Einen wunderschönen Morgen auch von mir. Wir beschäftigen uns heute mit was ganz Altem. Unser Thema ist nämlich heute das Glaubensbekenntnis. Und wie wir von Arjan vor ein paar Wochen gelernt haben, feiert das in diesem Jahr seinen 1700. Geburtstag. Das Glaubensbekenntnis. Manche wissen vielleicht gar nicht so ganz genau, was das ist. Und deswegen ist es gut, dass wir uns das mal ganz genau angucken. Im Jahr 325 trafen sich Bischöfe aus allen Regionen der damaligen christlichen Kirche, um zu diskutieren, woran glauben wir eigentlich? Es gab in den verschiedenen Regionen Glaubensbekenntnisse für die, die sich taufen lassen wollten, die zu Gott dazugehören wollten, aber die waren unterschiedlich. Den einen war das wichtig, den anderen war das wichtig, kennen wir auch heute. Man geht in die eine Kirche, da ist das ganz wichtig, man geht in die andere, da ist was anderes ganz wichtig. Das ist also nichts Neues, das gibt es schon, solange es Christen gibt. Unterschiede, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Schwerpunkte und Angriffe. Da gab es nämlich Leute, die wollten einiges, was angeblich so wichtig ist und wo doch unser Glaube darauf basiert, in Frage stellen. Die sogenannten Irrlehren. Und auch das sollte diskutiert werden. Was halten wir davon? Ist das wirklich wahr? Können wir uns darauf einlassen? Diese Menschen trafen sich also und haben einen Prozess gestartet. Das wurde nicht bei einem Treffen festgelegt, dieses Glaubensbekenntnis, sondern das ging los in diesem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, also relativ bald, gab schon große Verwirrungen, die geschlichtet werden mussten. Und bei dem Konzil von Chalkedon im Jahr 451, also über 100 Jahre später, wurde dann dieses Glaubensbekenntnis zum ersten Mal veröffentlicht. Und manche fragen sich vielleicht jetzt, was wollen wir mit so einer alten Kiste? Aber wie gesagt, diese alte Kiste ist hochaktuell. Wir erleben das auch heute, ganz unterschiedliche Meinungen. Sachen, wo wir glauben, das geht gar nicht, das ist absolut relevant, das ist die Basis von allem, werden auf einmal in Frage gestellt, andere Sachen werden aufgestellt. Und auch da sehen wir, die Welt war schon immer irgendwie ganz schön abgefahren. Und die Probleme, die wir heute sehen und denken, wow, das ist ja ganz fürchterlich, wir leben irgendwo in einer ganz schlimmen Zeit, das gab es also vor 1700 Jahren auch schon. Genau, und ich lese es einmal ganz vor, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Daran glauben wir also. Das sollten wir glauben. Die Teens haben sich in vier Gruppen aufgespalten und jede Gruppe hat einen Beitrag zu einem Teil von diesem Glaubensbekenntnis gemacht. Ihr werdet das gleich sehen, damit fangen wir mal an. Wir steigen ein mit dem Beitrag der Teens. Das ist sozusagen die Steilvorlage, die ich dann in der Predigt versenken soll. Und ich versuche das dann. Mal sehen. Also, Film ab. Alles das ist Gott. Ist doch genial, oder? Was Ihnen da alles so eingefallen ist. Und wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehen würde, dann könnten wir diese Serie wahrscheinlich noch unendlich weiter fortsetzen. Gott ist so viel, dass wir das gar nicht richtig überblicken können. Und jetzt kommt einer und sagt, ja stimmt, das ist auch noch, hast vollkommen recht. Das Glaubensbekenntnis macht 3 Punkte. So, jetzt muss ich das Ding mal rausholen und einschalten. Genau. Das Glaubensbekenntnis, klar, das soll man ja irgendwie in absehbarer Zeit durchbeten können und nicht innerhalb einer Woche, also muss man sich konzentrieren. Und das war wahrscheinlich der Grund, weswegen das so lange gedauert hat, weil man sich in allen Punkten einigen musste. Was ist denn jetzt wirklich das Essentielle, das, woraus absolut ankommt? Und das Erste, was festgehalten wurde, ich glaube an Gott, den Vater. Und da fängt es für manche schon an, schwierig zu werden. Ich hatte einen Freund, der hatte eine ganz bescheidene Vaterbeziehung. Eigentlich gar keine. Der hatte seinen Vater seit über 15 Jahren nicht mehr gesehen. Da musste er erstmal googeln, wo seine Adresse ist, wo der wohnt. Und da ist Gott der Vater ein schwerer Anfang. Echt Gott, so bist du, dann muss ich mir das vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich mit dir was zu tun haben will. Und ich kenne einige Menschen, Männer auch in meinem Alter, und wir sind da alle schon ein bisschen weiter fortgeschritten, die Jugend ist lange vorbei, und wir haben trotzdem immer noch Probleme mit unseren Vätern. Manche versuchen in meinem Alter immer noch ihren Vätern zu beweisen, dass sie es drauf haben, dass sie es können, dass sie doch was können. Manchmal sind die Väter sogar schon gestorben, bei einigen von denen. In unserem Alter ist das gar nicht so ungewöhnlich. Und trotzdem versuchen wir immer noch, diesem Vater was zu beweisen. Und deswegen ist es am Anfang so wichtig, loszulassen, diesen menschlichen Vater, den wir gehabt haben, und die Bibel aufzuschlagen und zu entdecken, wer Gott der Vater ist. Wir müssen also wirklich in die Bibel schauen, denn nur da finden wir diesen Gott, auf den sich das hier bezieht. Wie ist Gott als Vater? Das, was ich so in meinen Jahren rausgefunden habe, Gott ist nicht voller Liebe, hatte ich erst so hingeschrieben. Er behauptet von sich, er ist Liebe. Also, never ending love, immer. Er ist immer für uns da. Konnte ich meinem Sohn nicht wirklich versprechen. Ich war nicht immer für ihn da. Er ist ein Helfer, er ist ein Tröster, er ist ein Retter. Er kennt die Auswege, wenn wir irgendwie denken, jetzt ist alles verloren. Und das Allerbeste ist, egal, was wir gemacht haben, wirklich egal, er ist immer für uns. Er sagt nicht toll gemacht, wenn wir Mist gebaut haben, aber er ist immer für uns. Er gibt nie auf, er wendet sich nie ab. Und das ist wirklich was ganz Besonderes von diesem Gott, dem Vater. Er ist ein Vater, der niemals aufgibt, der jeden Tag auf uns wartet. In einem Gleichnis hat es Jesus gesagt, da war ein Sohn, der wollte mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben. Der hat das Schlimmste gemacht, was man damals machen konnte. Der hat ihm, obwohl der Vater noch lebte, das Erbe gefordert, ist weggegangen, wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hat das ganze Erbe verspielt, versoffen, durchgebracht und kam wieder in dreckigen Lumpen als Schweinehirt. Und er steht, und als der Mann ihn kommen sah in der Ferne, lief er ihm entgegen, war absolut unwürdig, einem Mann damals in dieser Zeit, da läuft man nicht, und lief ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Allein das ist schon der Hammer. Aber das, was das auch heißt, ist, wenn er ihn in der Ferne gesehen hat, dann hat er anscheinend jeden Tag gestanden und geguckt, wann kommt er endlich wieder? Wann kommt mein Sohn endlich wieder? Der Sohn, der mich so verletzt hat, der mich so enttäuscht hat, der so schlimm das eigentlich Unmögliche gemacht hat, und er wartet jeden Tag darauf. Wann kommt er endlich wieder? Das ist der Vater, an den wir glauben, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Und das Zweite, was da noch mit drin ist, wenn er der Vater ist, dann sind wir die Kinder. Wir sind nicht irgendwas, wir sind seine Kinder. Wir haben eine Beziehung zu ihm, wir haben einen Status. Er ist nicht irgend so eine große Macht, die da oben irgendwo rumschwebt und irgendwie guckt, wie die Welt so läuft. Er ist der Vater und wir sind die Kinder. Wir können mit ihm reden, können Kinder mit ihren Vätern normalerweise. Wir können mit allem zu ihm kommen, weil er sich ja um alles kümmert. Und wir können wirklich ganz ehrlich zu ihm kommen, weil wir ja wissen, er ist immer für mich. Und wenn ich den größten Mist gemacht habe, er ist immer noch für mich. Das war ihnen ganz wichtig. Ich glaube an Gott, den Vater. Und interessanterweise geht es damit los. Nicht mit dem Allmächtigen, nicht mit dem Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Vater. Weil das meine Beziehung, meine Basis erstmal ist, um ihm zu begegnen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, war ihnen auch ganz wichtig. Großes Wort, allmächtig. Und das heißt wirklich Macht über alles. Nicht über alles, das wir uns vorstellen können, über alles, das wir sehen und anfassen können, sondern wirklich Macht über alles. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Er hat alles in der Hand. Alles. Er steht über allem. Er steht über jedem Menschen, vielleicht auch über den Menschen, vor denen wir Angst haben, die uns das Leben schwer machen, wo wir nicht wissen, wie das werden soll. Er steht über allen Institutionen, die uns vielleicht auch das Leben schwer machen, wo wir denken, oh, und jetzt kommt da wieder sowas und ich habe Post gekriegt und das macht mich fertig. Und er steht über jeder Situation. Er ist allmächtig. Egal in welcher Situation ich mich gerade befinde, wie verfahren die ist, wie aussichtslos ich die sehe, wie dunkel die ist. Er sagt, er ist allmächtig. Ich stehe da drüber. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, dass es da noch einen Ausweg raus gibt. Aber ich kenne ihn schon und wenn du zu mir kommst, werden wir Schritt für Schritt dahin gehen. Das ist der Allmächtige. Das heißt, wir brauchen keine Angst mehr haben. Wenn er wirklich der Allmächtige ist, dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Weil dann kann uns keiner was. Wenn unser Papa allmächtig ist, dann kann uns keiner irgendwie zerstören. Wir brauchen keine Sorgen mehr zu haben. Weil er ist ja da. Er will das Beste für uns und er wird sich um uns kümmern. Und er hat die Macht. Und er ist für uns. Diese beiden Sachen zusammen. Er ist für uns, egal was wir getan haben. Und er hat alle Macht. Ist eigentlich das Beste, was es gibt. Als drittes Wichtiges, woran wir glauben, wurde damals festgelegt. Gott, den Schöpfer. Auch das ist eine ganz wichtige Grundlage. Den Schöpfer nicht nur von dem, was wir hier sehen. Das ist ja schon eine große Nummer. Unsere Erde, ich bin Naturwissenschaftler, das ist ganz schön komplex. Was da alles so lebt, wie das alles entstanden ist, ist so komplex, dass wir es bis heute noch nicht wirklich verstanden haben. Wir haben so diverse Modelle, um irgendwelche Einzelteile zu erklären, aber das Große und Ganze, wie das wirklich alles zusammen funktioniert, übersteigt komplett unseren Verstand. Und dieser Gott, an den wir glauben, der hat das alles geschaffen. Und nicht nur das, auch den ganzen Rest, das ganze Universum. Er ist der Schöpfer des Himmels, des Universums und der Erde. Ich muss sagen, das fand ich lange Zeit unglaublich. Als Naturwissenschaftler, das ist gegen alles, was man sich vorstellen kann. Das geht nicht, das kann nicht sein. Dass alles, was existiert, Gott geschaffen hat. Ich habe versucht, es irgendwie zu erklären und es ist mir extrem schwer gefallen, zu glauben, dass Gott der Schöpfer von allem ist, auch von dem, was ich vollkommen unmöglich fand. Aber er ist es. Das heißt auch, wenn er der Schöpfer ist, dieses ganze alles, was wir hier haben, das ist kein Zufall. Das ist so ein wissenschaftliches Konzept. Am Ende, wenn man es wirklich runterbricht bis zum Anfang, es ist alles Zufall. Zufall, dass die Planeten entstanden sind, dass die Welt entstanden ist, dass sie gerade genau diesen Abschnitt hat, dass sie nicht verbrennt von der Sonne, aber auch nicht zu weit weg ist, dass alles einfriert. Alles Zufall, halt genialer Zufall. Aber es ist letztendlich Zufall. Wenn er der Schöpfer ist, gibt es keinen Zufall, sondern er hat geschaffen. Es gab einen Sinn für diese Schöpfung und es gibt ein Ziel für diese Schöpfung, einen Grund für diese Schöpfung. Es ist kein Zufall, keine Laune der Natur, wie mal ein Liedermacher gesungen hat. Weder wir noch die Erde sind eine Laune der Natur, sondern eine ganz bewusste Idee Gottes. Und die hat er geschaffen, so wie er das für gut fand. Und wenn er das alles gemacht hat, wenn wir wirklich mit diesem Gott unterwegs sind, wenn der das ist, den wir da anreden, dann ist nichts mehr unmöglich, dann können wir letztendlich mit allem rechnen, dann können wir alles erwarten. Film 2.
Ja, was ist denn schon wieder? Oh, Louis! Ja, danke. Danke.
Wir gehen weiter. Ich glaube an Jesus. Gottes Sohn, wahrer Gott. Warum kann das da nicht so einfach stehen? Ganz ehrlich, ich kann Louis total verstehen. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Meine Güte, was ist das denn? Das ist jetzt nicht nur eine Sprache, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das kriege ich immer in der Schule sehr schnell zurückgemeldet. Wenn ich da montags und freitagmorgens eine Andacht mache, dann merke ich immer wieder sehr schnell auf die Fragen hin, ob ich in ihrer Sprache oder in meiner Sprache geredet habe. Also das ist irgendwie ganz schwierig. Und deswegen, ich kann Louis sehr gut verstehen. Und ich fand auch die Erklärung, die er gekriegt hat, sehr gut, weil eigentlich geht es genau darum. In dem Original steht, da wo eingeborener Sohn steht, Monogenes Hyios, griechisch. Das hat Luther mit eingeborener Sohn übersetzt und so sagen wir das bis heute. Genau genommen heißt das aber dieses Monogenes das Einzigartige. Es ist also, wenn wir eingeboren übersetzen wollen in das, was wir vielleicht besser heute verstehen können, es heißt, der einzigartige, von Gott gezeugte Sohn. Und auf einmal wird es besser verständlich, oder? Man kann damit was anfangen. Wir haben diese Redewendung einfach auswendig gelernt, wir sagen das so, wenn wir das beten. Wird schon richtig sein, bei Gott ist ja alles richtig. Und es ist richtig. Es ist der einzigartige, von Gott gezeugte Sohn. Er ist kein guter Mensch. Steht ja auch da, empfangen durch den Heiligen Geist. Er ist kein guter Mensch, wie viele Leute uns erzählen wollen. Er ist auch kein Prophet, wie uns Moslems erzählen wollen. Auch Moslems kennen Jesus, haben überhaupt kein Problem mit Jesus. Das einzige Problem wird dann, wenn du sagst, dass es Gottes Sohn war. Dann hast du ein Problem. Er ist auch kein weiser Mann, kein Religionsstifter, kein Lehrer, kein irgendwas, was mir andere Leute so verkaufen wollen. Ja, das war einfach, der hat so ein bisschen halt wie der frühe Mahatma Gandhi. Das war halt Mahatma Gandhi vor 2000 Jahren. Nein, das ist alles nicht richtig. Weil er war kein Mensch, kein simpler, einfacher Mensch, so wie wir Menschen sind. Er war der einzigartige, von Gott gezeugte Sohn. Wahrer Gott. Können wir uns irgendwie ganz schlecht vorstellen, wie geht das, dass Gott in so einer kleinen Gestalt irgendwie da alles reinpasst? Geht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nur, es geht. Jesus war Gott. Er war wahrer, echter Gott in menschlichem Körper. Geboren, gelitten, gestorben, begraben. Alles das kennen wir auch. Wahrer Mensch. Auch das war Jesus. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, okay, da steht jetzt hier gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ist das das Resümee unter Jesu Leben? Hey Leute, was ist mit den Wundern? Was ist mit den genialen Predigten, mit den vielen Gleichnissen? War das alles nicht wirklich wichtig? Warum steht das da nicht da? Und das war alles wichtig. Das war das, was er den Menschen gebracht hat, um ihnen zu zeigen, wie Gott ist. Aber das wirklich Entscheidende für unseren Glauben sind nicht die Wunder, sind nicht die tollen Reden, nicht die Worte, sondern dass er geboren wurde von einer ganz normalen Frau. Dass er gelitten hat unter Menschen, sich unter Menschen unterstellt war, nicht in Vollmacht einfach den Laden mal aufgeräumt hat, durch Jericho gezogen hat, das ganze Geplunder weggeschmissen und ein neues Reich aufgebaut. Er war Mensch, gebunden in seiner Menschlichkeit, gelitten unter dem, der die Macht hatte. Er ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Also ganz normal, wie jeder andere Mensch. Und das zeigt die andere Seite von Jesus. Er ist wahrer Mensch. Er ist nicht nur Gott verpackt in so einer äußerlichen Menschverpackung, so die Hülle ist Mensch, aber innen drin kann er machen, was er will. Ist er Superman? Nein. Er hat sich ganz auf das Menschsein eingelassen, mit all seinen Begrenzungen, mit all seinen Abhängigkeiten. Und deswegen kennt er auch alles, was wir als Menschen erleben. Gott ist über nichts überrascht und sagt, ja, ich kann mir vorstellen, wie du dich gerade fühlst, wenn du gerade gemobbt wirst. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gerade fühlst, wenn du ausgegrenzt wirst. Jesus kann sich das nicht vorstellen, er hat es erlebt. Und zwar in einer Weise, wie das die allerwenigsten von uns erleben. Und nicht erst, als er gekreuzigt wurde. Wenn ihr das Neue Testament mal durchliest, dann lest ihr ganz oft, dann hat er gepredigt. Und das war ja eigentlich, da war nichts Böses. Aber das war den Menschen unangenehm, das war wirklich unangenehm, das war krass, das hat sie herausgefordert. Und dann steht ganz oft, und viele wandten sich ab. Das war nicht so, dass der einen gloriosen Glanzmarsch durch Israel gemacht hat und alle liefen jubelnd hinter ihm her. Endlich ist er da, auf dich haben wir lange gewartet. Super genial, was du da alles sagst. Er hat ganz viel Ablehnung erfahren. Er ist ausgegrenzt worden. Man wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also er kennt alles das, was wir erleben. Er ist gefangen worden, er ist gefoltert worden, er ist ermordet worden. Nichts von dem ist ihm unbekannt. Er kann das nicht nachvollziehen, er kann sich nicht vorstellen, wie das ist. Er weiß, wie das ist. Er hat das alles durchgelebt, was wir durchleben können. Und trotzdem war er in jedem Moment dieses Menschseins wahrer Gott. Das heißt vollkommen, ohne Fehler. Nicht nur in den Taten und in den Worten, da kriege ich das auch mal hin. Dass man denkt, wow, das war ein richtig guter Tag. Kein Mist gemacht, nichts Blödes aus deinem Mund rausgelassen. Und wenn wir dann auf die Ebene der Gedanken kommen, dann brauche ich doch wieder Jesus. Dann war es doch wieder nicht so. Dann war da doch eben nicht nur die Liebe, sondern da war Stolz, blöde Gedanken über andere und so weiter. In Jesus verbindet sich dieses Gottsein und das Menschsein einzigartig, wie gesagt, monogenes, einzigartig, nur Jesus. Keiner wird jemals wieder so sein wie er und keiner war vor ihm so wie er, nur er. Aber er lädt uns ein, ihm nachzufolgen und immer mehr so zu werden. Er weiß, dass wir das nie sein werden, weil wir nicht Gott sind, weil wir nur Mensch sind. Aber er lädt uns ein, so viel zu verändern lassen von ihm wie möglich, weil in unserem Leben viel, viel mehr möglich ist, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Film ab.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Tja, und dann war es vorbei. Viel zu schnell. Es fing doch gerade erst an, so richtig gut zu werden. Seit 3 Jahren war er unterwegs in Israel und tat Sachen, die sich viele nicht vorstellen konnten. Es ging durchs ganze Land, da ist ein Neuer, einer, der ganz, ganz Großes ist. Und bevor es so richtig, richtig groß werden konnte, war es zu Ende. Vorbei. Am Kreuz gehangen, runtergenommen worden, ins Grab gelegt. Das war's. Viele der Jünger haben sich versteckt, weil sie Angst hatten, sie sind die Nächsten. Die anderen, die ihm hinterhergelaufen sind, die Nachfolger, die sind nach Hause gegangen, manche bis nach Emmaus, manche woanders hin. Das war's. War eine tolle Zeit. Leider viel zu schnell vorbei. Jetzt wird alles wieder normal. Jetzt ist es eben, wie es vorher auch war. Das war das, was die gedacht haben, die ihn kannten, die mit ihm unterwegs waren, die ihn Tag für Tag erlebt haben, beobachtet haben. Wie viel mehr werden wohl die anderen gedacht haben, naja, jetzt ist der Spinner halt weg. Doch nichts mit Gottes Sohn gewesen. Hm? Futsch ist er, weg. Woran glauben wir? Auch das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist, ja, aber dass er auferstanden ist. Gestorben und auferstanden. Es war nicht vorbei. Es ging weiter. Und es wurde versucht zu vertuschen, mit irgendwelchen Lügen und Gerüchten zu verbergen, dass der da gerade gestorben war, vor aller Menschen Augen, der wirklich tot war und der ins Grab gelegt wurde, dass der wieder lebt. Dass das Grab leer ist und dass er wieder lebt. Die Gerüchte und die Theorien, dass Jesus gestorben ist und gestohlen wurde, dass er weggebracht wurde, um die biblischen Verheißungen zu erfüllen, die sind eigentlich so alt wie das Geschehen. Und das hört man auch heute noch. Interessanterweise hört man das bis heute noch, dass Leute sagen, ja, das kannst du nicht glauben, das war ja nicht echt. Da gibt es ja ganz viele Theorien, der ist wahrscheinlich gestohlen worden. Habe ich vor einiger Zeit hier 2025 gehört. Und nein, wir glauben das nicht. Wir glauben daran, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er lebt. Jetzt und hier. Und nächstes Jahr, 2026 und 2027. Er lebt. Er lebt, bis er wiederkommt. Und danach lebt er immer noch, für ewig. Also, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, an den wir glauben. Jesus ist wirklich körperlich gestorben. Und er ist körperlich lebendig geworden. Er hat den Tod besiegt. Das kann man so schön sagen. Er hat es gemacht. Ganz real. Daran glauben wir. Da müssen wir dann auch leben, dass uns manche mit Augenrollen angucken und denken, jetzt ist er vollkommen durch. Wie kann man denn sowas glauben? Das ist so. Das, was da steht in dem Glaubensbekenntnis, ist in unserer Zeit, aber auch schon in anderen Zeiten, ganz schön verrückt gewesen. Ganz schön krass. Wie kann man an sowas nur glauben? Ich glaube das, weil ich diesen lebendigen Gott in meinem Leben erlebt habe und immer wieder erlebe bis heute. Er kann also nicht tot sein, sonst könnte er nichts mehr machen. Er lebt und er wird immer leben. Nichts ist vorbei und alles das, was er gesagt hat, geht weiter. Das war nichts, eine schöne Episode für 3 Jahre. Das ist die Realität für den Rest der Schöpfung, der Schöpfungszeit, für die ganze Ewigkeit. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters steht da. Und ich mache daraus einfach im Himmel auf dem Thron. Schon ein bisschen dreist, ich weiß, aber das meint es eigentlich. Er ist nicht irgendwohin zurückgegangen, versteckt sich jetzt irgendwo in der Ecke, in irgendeiner Wüste, die wir noch nicht kennen, oder in einer kleinen Höhle in der Antarktis, wo noch keiner hingekommen ist. Nein, er ist da, woher er gekommen ist. Er ist da, wo er hingehört, zur Rechten seines Vaters. Er ist wieder zurück aus der menschlichen Begrenzung in die göttliche Allmacht. Und in verschiedenen Stellen der Bibel finden wir das, zum Beispiel in Matthäus 28, 18, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Gott, der Vater, hat ihm seine Macht übertragen. Er sitzt auf dem Thron. Thron ist das, wo die sitzen, die was zu sagen haben. Deswegen sitzen wir da in der Regel nicht. Das sind die, die die Regeln bestimmen. Die wissen, wo es lang geht und die sagen, was gut und was richtig und was falsch und was nicht gut ist. Er hat die Macht. Er sitzt im Himmel zur Rechten Gottes und er ist allmächtig. Auch wenn er jetzt nicht hier ist, heißt das nicht, dass wir ohne ihn leben müssen, dass er nicht mehr da ist, dass diese Macht jetzt weg ist. Er ist nicht da und trotzdem ist er da. Und er hat alle Macht, genau wie ich das vorhin beschrieben habe. Er ist allmächtig, er hat die Macht über alles und über jeden, über jede Situation, über alles, was existiert. Und er beeinflusst unser Leben. Er lebt nicht als Zuschauer von oben auf dem Thron, guckt sich das mal an, was wir da unten so rummachen, und denkt sich, oh meine Güte, was die da wieder machen. Die werden es nie lernen. Nein, er ist da und möchte unser Leben beeinflussen. Der lebendige Gott ist da und möchte in unserem Leben was verändern. Und jetzt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er kommt wieder. Ist das nicht genial? Im Moment, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich bin ganz ehrlich, ich war viele, viele Jahre Christ. Und ich habe das alles geglaubt, was in der Bibel steht. Es war mir vollkommen klar, dass das alles richtig ist. Und dass Jesus wiederkommt, ich konnte es mir nicht vorstellen. Es ging einfach nicht. Irgendwie konnte ich das mit meinem Kopf nicht verarbeiten. Deswegen konnte ich mich da auch nicht wirklich drüber freuen. Das war halt so ein Wissen, ja, ich weiß das, okay, gut, aber das hatte keinen Bezug zu mir persönlich. Heute ist das anders und ich freue mich, dass er wiederkommen wird. Wie er das versprochen hat. Denn Gott hält, was er verspricht. Der macht nicht nur endlos viele Versprechen in der Bibel, sondern er hält jedes einzelne. Und er hat gesagt, dass er wiederkommt. Und er wird wiederkommen. Ob wir das glauben oder nicht. Sogar wenn wir noch nicht mal glauben, dass er ihn überhaupt gegeben hat, wird er trotzdem wiederkommen. Denn er hält, was er verspricht. Und das Geniale ist, wenn er kommt, das sagt uns die Bibel auch, dann wird all das verschwinden, was unsere Welt heute dominiert. All das Ungerechte, all das Böse, all die Dunkelheit, all das Gegeneinander, all die Verfeindungen, das wird weg sein. Und zwar für immer. Er kommt nicht einfach so, um sein Versprechen zu erfüllen. Hallo, ich bin da, ich habe es euch ja gesagt, nur dass ich wollte euch zeigen, ich mache das auch wirklich. Sondern er hat ein Ziel. Er kommt, um Gottes Realität, um die Welt aufzurichten, wie Gott sie schon immer haben wollte. Wie wir es leider nie hingekriegt haben, obwohl wir vielleicht gute Motivationen hatten. Und wir haben es versucht, aber wir haben es immer nur nicht hingekriegt. Und Jesus kommt zurück, um diese Welt aufzubauen, uns zu eröffnen, die Gott schon immer gewollt hat. Und jetzt kommt da was von Richten und jetzt kriegen manche Angst, oh, jetzt wird's bitter und bös. Ja, Jesus kommt, um diese Realität aufzubauen und um die Menschen, die mit Gott leben wollen, von denen zu trennen, die das nicht wollen. Ihr habt ja alle schon eure Entscheidung getroffen, jedenfalls bis jetzt. Ihr könnt sie jederzeit widerrufen. Die einen haben sich entschieden, ich will mit Gott leben, weil ich das erlebt habe. Das ist gut, das lohnt sich. Ein besseres Leben gibt es nicht. Und die anderen haben sich entschieden, hey, hör auf, ich will keinen, der mir reinredet, der mir Regeln setzt, der mir Grenzen setzt. Ich weiß, was gut für mich ist. Und ich mache das. Und ich brauche keinen, der mir dauernd erzählt, was besser für mich ist. Und Gott sagt, ja, das dürft ihr machen. Ihr habt die Freiheit. Liebe ist immer frei. Ist kein Zwang. Aber Gott sagt, wenn das so schlimm ist für dich, dann kann ich dir das nicht antun, dass du die ganze Ewigkeit in diesem Schlimmen verbringen musst. Deswegen darfst du auch in der Ewigkeit ohne mich sein. Und ihr, die ihr das Leben mit mir wollt, weil ihr das gut findet, ihr dürft das die ganze Ewigkeit haben. Aber ich zwinge keinen dazu, diese Ewigkeit so zu verbringen, wie er sie nicht verbringen will. Und Jesus kommt und sagt hier, kommt mit in diese Welt, auf die ihr immer schon gewartet habt. Alle, die ihr Gott liebt und mit ihm leben wollt. Und die anderen, ihr dürft da bleiben. Gott zwingt euch nicht, dabei zu sein. Er kommt also wieder, um Gottes Reich für immer aufzurichten und die, die mit Gott leben wollen, nach Hause zu holen, in diese Welt Gottes, wo es nur noch so ist, wie Gott sich das vorstellt.
Ich glaube an den Heiligen Geist. Das bedeutet für uns, dass wir eine Verbindung zu Gott und Jesus haben. Die heilige christliche Kirche, das bedeutet für uns, dass wir sonntags und freitags in der Jugend mehr über Gott und Jesus erfahren möchten. Gemeinschaft der Heiligen, das bedeutet für uns, dass wir in der Gemeinde einen Ort haben, an dem wir sein dürfen und Freunde haben. Vergebung der Sünden, das bedeutet für uns, dass wir Fehler machen dürfen, uns aber selber eingestehen müssen, dass es ein Fehler war und Jesus um Vergebung bitten müssen. Auferstehen des Fleisches und das ewige Leben. Das bedeutet für uns, dass wir ein Leben nach dem Tod haben, welches wir mit Gott und Jesus verbringen dürfen. Amen.
Ich glaube an den Heiligen Geist. Ist das so? Wenn ich das sage, habe ich schon öfter die Antwort bekommen, wohlgemerkt von Christen, nicht von Menschen, die Gott nicht haben wollen. Wieso das? Du kannst doch nicht an den Heiligen Geist glauben. Das Glaubensbekenntnis sagt das so und ich glaube, dass es das ganz bewusst macht. Genauso wie ich an den Vater und wie ich an den Sohn glaube, glaube ich an den Heiligen Geist. Denn das ist die dritte Person Gottes. Alles das ist Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gott macht da keinen Unterschied zwischen. Wir machen da manchmal so, ja, Vater, okay, ganz wichtig, der Chef, Jesus, Juniorchef, Heiliger Geist. Wissen wir nicht ganz genau, was wir damit anfangen sollen, wofür eigentlich? Wir haben doch schon zwei, müssen wir jetzt noch einen dritten haben? Auch die Frage habe ich des Öfteren gehört, wohlgemerkt von Christen. Und deswegen finde ich das so gut, dass das Ausdrückliche steht. Ich glaube an den Heiligen Geist, weil es essentiell wichtig ist, wenn ich als Christ leben will. Denn dieser Heilige Geist ist das, was wir gerade auch schon gehört haben. Das ist die Verbindung zu Jesus und zu unserem Vater im Himmel. Wie ihr wisst, sind beide gerade nicht hier. Aber gar nicht so schlimm, denn der Heilige Geist ist hier. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Klar. Er ist in mir, er ist in dir, er ist in dir, er ist in dir. Kann man ihn schlecht sehen. Der Heilige Geist ist wirklich das, was uns unterscheidet von den anderen Milliarden Lebewesen auf dieser Erde. Das ist das, was uns anders macht. Gott in uns. Das ist das, was uns verändert. Gott in uns. Denn ich glaube, jeder von euch, wenn ihr so ganz ehrlich mit euch mal vorm Spiegel steht, wisst ihr diverse Sachen, die eigentlich nicht okay sind. Also ich habe da genug. Und ich sehe aber auch das, was Gott in mir verändert, wo ich denke, Wahnsinn, du bist an dem Punkt komplett anders geworden. Wie geht das? Wie hast du das gemacht? Manchmal werde ich auch gefragt, wie hast du das denn gemacht, dass du dich da verändert hast? Und ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Da gab es keinen Plan, keine Methode, sondern da gab es den Heiligen Geist, der das einfach gemacht hat, weil ich ihn darum gebeten habe. Dieser Heilige Geist ist die Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater und mit Jesus. Und das ist der Unterschied. Ich kann viel über Gott wissen. Ich kann das alles studiert haben. Ich kann als Wissenschaftler die Bibel in alle Einzelteile auseinandergenommen haben. Es gibt viele Menschen, viele Theologen, die viel, viel mehr über die Bibel wissen als ich. Aber das ist nur Wissen. Das Entscheidende ist nicht das Wissen, das Entscheidende ist die Gemeinschaft mit Gott, die das ganze Wissen lebendig macht und die das benutzt, um mich, mein Leben zu verändern. Und jetzt kommt ein Punkt, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das ist so der Killer für einige. Ich glaube doch nicht an eine Kirche, geh mir weg, nie im Leben. Und ehrlich gesagt habe ich da ja, irgendwie nie eine richtig gute Antwort gehabt, bis ich mich irgendwann mal hingesetzt habe und dachte, ich muss das klären. Ich kann das irgendwie auch nicht verstehen, warum soll ich an eine Kirche glauben? Dann kommt, und die Gemeinschaft der Heiligen, okay, das ist gut, klar, das sind wir, das ist das, das sind die Berufenen von Gott. Ich glaube an, dass die in Gemeinschaft Gott dienen sollen, Gott ehren sollen, diese Welt verändern sollen, das ist alles gut, aber diese Kirche. Und wenn man reinguckt, dann steht in dem Original von vor vielen Jahren nicht Kirche, sondern Kyriake. Ist ja auch kein Wunder, ist wieder auf der Fremdsprache, ist nicht auf Deutsch geschrieben. Und der Begriff, der da steht, ist Kyriake. Das ist der Grundbegriff, aus dem unser Wort Kirche entstanden sein soll. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, ich glaube das einfach mal. Aber Kyriake heißt nicht Gebäude mit Turm oder sowas, sondern Kyriake heißt zum Herrn gehörend. Das geht also nicht um ein Gebäude mit Turm, sondern es geht, ich glaube, an die Gemeinschaft derer, die zum Herrn gehören. An die Gemeinschaft, die in der Bibel die Heiligen genannt wird. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ihr seid Heilige. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das wirklich an mich ranzulassen, weil ich mich so unheilig gefühlt habe. Aber die Bibel sagt, wenn ich mich für Gott entschieden habe, dann bin ich heilig. Dann sieht Gott mich als Heiligen. Ich lebe nicht immer heilig, bis heute nicht, aber ich bin ein Heiliger in seinen Augen. Und die, die zum Herrn gehören, das sind die Heiligen. Und an diese Gemeinschaft glaube ich. Denn Jesus hat es schon gesagt in einem legendären Gleichnis in 1. Korinther 12, wo er die Gemeinschaft der Heiligen mit einem Leib verglichen hat und uns ganz eindrücklich klargemacht hat, weil wir kennen alle unseren Leib, wir kennen Füße, Hände und sowas. Wir wissen, wie schwierig das ist, wenn wir keine Hände hätten oder keine Füße oder kein Herz. Und deswegen hat er uns das an diesem tollen Beispiel klargemacht. Klar, jeder von euch braucht eine ganz persönliche Beziehung zu mir. Aber das wirkliche Leben findet statt in der Gemeinschaft. Dass das Licht in dieser Welt angeht, dass diese Welt verändert wird und mein Reich wachsen kann, das ist kein Werk von Einzelkämpfern, sondern das ist das Werk der Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen, mittlerweile glaube ich sogar, dass Gott das ganz bewusst gemacht hat, dass wir nicht vollkommen sind. Denn wenn ich vollkommen wäre, dann würde ich einfach mein Ding machen. Dann bräuchte ich euch gar nicht. Wenn ich nicht vollkommen bin, dann brauche ich euch. Weil da, wo meine Schwachheit ist, ist hoffentlich eure Stärke. Und Gott legt immer wieder von Anfang an diesen Fokus auf Gemeinschaft. Ganz, ganz am Anfang, als es nur Adam und Eva gab, hat er sich jeden Abend mit ihnen getroffen. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Und wir sollen das genauso untereinander leben. Das, was Gott uns als Prinzip vorlebt, er mit uns in inniger Gemeinschaft immer und überall, das machen wir als Nachfolger, indem wir das leben untereinander. Wir nehmen dieses göttliche Prinzip auf und leben das und erleben, wie viel Gutes dadurch entsteht. Ich glaube an die Vergebung der Sünden und da glaube ich ganz fest dran und das ist einfach genial. Denn ohne das würde ich hier nicht stehen. Definitiv nicht. Ohne das hätte ich schon lange gedacht, komm, lass sein, das wird nie was, du bist zu blöd dafür, du bist zu undiszipliniert dazu, du kriegst das nie auf die Reihe, lass das denen, die heilig genug sind, du gehörst nicht dazu. Ich glaube, und ich fand das so schön, wie Sie das gerade gesagt haben, wir dürfen Fehler machen. Könnt ihr euch alles jetzt mal so für euch sagen, ich darf Fehler machen. Ist nämlich so. Gott sitzt nicht und wartet, meine Güte, wann hat er es endlich hin, wann ist er endlich perfekt, wann ist er endlich vollkommen. Das ist eine der größten Befreiungen, die ich erlebt habe, dass mir Gott gezeigt hat, er erwartet gar nicht, dass ich vollkommen werde, weil er weiß, dass ich es nicht kann. Nicht, weil ich es nicht will, weil ich zu faul bin oder irgendwas, sondern er kennt mich, er weiß, wer ich bin und er weiß, ich kann nicht vollkommen werden. Bis zu meinem letzten Atemzug brauche ich ihn, brauche ich, dass Jesus meine Schuld abnimmt. Und deswegen, damit diese Vergebung passieren kann, musste einer da sein, der alles das, was ich verbocke in meinem Leben, der das auf seine Schulter nimmt und das trägt. Das war Jesus. Meine Schuld ist weggenommen und Jesus hat sie abgekriegt. Und Jesus muss sie tragen. Und das Coole ist, die Vergebung der Sünden, das heißt, meine Vergangenheit kann gelöscht werden, wenn ich darum bitte. Da steht eine Tafel voll mit allen möglichen Kram und dann kommt Jesus mit dem Schwamm und dann ist sie frei, dann ist sie weg. Das ist nicht so, okay, wir reden nicht mehr drüber, aber ich weiß schon, was da gestanden hat und die anderen auch. Vergebung der Sünden heißt wirklich, das ist weg. Nicht nur, da reden wir nicht mehr drüber, sondern das gibt es nicht mehr. Jetzt und hier starten wir zwei zusammen neu. Egal, was deine Vergangenheit war, jetzt ist vorbei und du startest wieder neu. Jesus macht uns frei. Die Vergebung macht uns frei. Ohne Vergebung könnte keiner von uns frei werden. Und das ewige Leben. Auch für uns geht es weiter. Es ist nicht zu Ende, wenn wir hier von dieser Welt abtreten, sondern dann geht die ganze Ewigkeit weiter. Es ist nur die Frage, wo unsere Ewigkeit weitergeht. Das können wir selber entscheiden. Die Freiheit haben wir. Ob wir bei Gott in der Ewigkeit sein wollen oder ob wir lieber ohne ihn die Ewigkeit verbringen wollen. Das ist unsere komplett freie Entscheidung. Da lässt uns Gott wirklich die absolute Entscheidung. Aber es geht weiter. Und auch das ist so jetzt das absolut Verrückte. Wieso? Wir könnten jetzt danach graben. Da bist du gar nicht mehr. Da liegen noch ein paar Knochen. Wenn wir noch länger warten, sind dir auch die Knochen weg. Dich gibt's nicht mehr. Punkt. Ja, das stimmt. Diese menschliche Hülle, die ist weg irgendwann. Wirklich komplett weg. Und trotzdem lebe ich. Und auch das ist mir extrem schwer gefallen, wirklich zu glauben, ganz konkret, dass es ewiges Leben gibt. Heute freue ich mich darauf. Es war mir ein echter Trost, als meine Eltern gestorben sind, weil ich wusste, dass auch sie ewig leben werden, dass das nicht einfach jetzt vorbei ist und irgendwie musst du den Trauer und die Schmerz unter die Füße kriegen und dann geht es einfach weiter. Das war halt jetzt so. Sondern wir werden ewig leben, alle. Und ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Ich hoffe, dass alle, die ihr hier sitzt, dieses ewige Leben mit Gott erleben werdet. Wir werden alle ewig leben, auch die, die es nicht glauben. Auch die, die nicht mal glauben, dass es Gott gibt. Das interessiert die Realität überhaupt nicht, ob wir sie glauben. Die Realität ist einfach so, wir werden alle ewig leben. Die Frage ist, wo wir diese Ewigkeit leben, mit wem wir diese Ewigkeit leben. Das waren die Grundsätze, die sich diese Bischöfe über viele, viele Jahre, wie gesagt über 100 Jahre erarbeitet haben. Das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und daran halten wir fest, egal, wer uns da irgendwas anderes erzählen will. Und deswegen ist es bis heute sehr wichtig, denn diese Grundsätze sind absolut unmodern. Ich habe euch jetzt so diverse Sachen gesagt, da steht heute eine ganz kleine Minderheit dahinter. Ist vollkommen verrückt. Kann man nicht verstehen, kann man nicht erklären, kann man nicht beweisen, gibt's nicht. Und deswegen ist es wichtig, uns immer wieder klarzumachen, woran glaube ich? Und was heißt Glauben? Weiß ich, dass es das gibt und ich gehe in die Kirche und die glauben, dass da alle irgendwie und ja, wird vielleicht so sein. An was glaubst du? Ist das wirklich so? Glauben heißt ja, wenn irgendwie alles, heißt ja, wenn dein Schiff komplett untergeht und dir das Wasser schon bis hier steht. Glaubst du dann an diesen allmächtigen Gott, dass du trotzdem nicht absäufst, sondern dass du leben wirst, dass er allmächtig ist, dass er der gute Vater ist, der immer für dich ist, der dich retten wird? Glaubst du das? Oder kennst du die Wahrheit, aber du glaubst sie nicht wirklich? Denn das, was dieses Glaubensbekenntnis bringt, das ist die Wahrheit, das, was uns die Bibel als Wahrheit sagt. Und ich kenne viele, die das kennen, die es aber nicht glauben können. Die es manchmal sogar glauben wollen, aber einfach nicht können. Und das Entscheidende ist nicht, ob du es weißt, ob du es kennst. Denn das kennen viele. Die Bibel sagt sogar, auch der Teufel weiß das alles. Die entscheidende Frage ist, ob du das glaubst und ob dieser Glaube dich in die lebendige Beziehung mit Gott bringt, der die Grundlage von dieser Weisheit ist. Das Entscheidende ist nicht das Wissen. In unserer Welt heute geht es immer nur um Wissen, Wissen, Wissen und noch mehr Wissen. Gott ist da ganz anders. Glaube ich das, was ich weiß? Und ist das die Grundlage für mein praktisches Leben? Die Grundlage für die Beziehung zu Gott? Das ist die alles entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und vielleicht denken Sie ja, das und das und das kann ich glauben, aber das, hey Leute, ganz im Ernst, das geht ein bisschen zu weit. Und deswegen ist das so wichtig, uns das immer wieder anzugucken. Und über das, was wir nicht glauben können, am besten mit Gott ins Gespräch zu kommen. Dass er uns helfen kann, dass wir es verstehen, dass wir es glauben können. Denn eins stimmt auch, was in Johannes 8, Vers 32 steht, was Jesus selber gesagt hat. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir die Wahrheit glauben, wenn wir in ihr leben, dann wird sie uns frei machen. Und das ist toll, frei leben zu können. Das wünsche ich jedem von euch. An was glaubt ihr? Sprecht mit Gott drüber. Amen.